Ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung. Ich bin Hans Ebert von der Gruppe Innenrevision Kulturbetrieb. Wir sind ein loser Zusammenschluss von Leuten aus Kunstszene, Kulturszene, die sich ungefähr seit Herbst treffen, über Antisemitismus im eigenen Milieu diskutieren. Man kann Stichworte in den Raum werfen wie Achille Mbembe und die Auseinandersetzung um ihn bei der Ruhrtrinale oder eine Initiative Weltoffenheit, GG53. Man kann auch in Hamburg weiter zurückgucken, 20 Jahre. Es gab einen FSK-Radiostreit, da waren die Argumente und Diskussionen sehr ähnlich, wie sie heute geführt werden. Und es hört einfach nicht auf und wir haben uns überlegt, was kann man denn machen? Und da kommen Fabian Bechtle und Leon Kahane ins Spiel. Über eine Freundin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sind wir mit beiden in Kontakt gekommen und von denen kam die Idee, dass das Thema mal über Begriffe anzugehen, also Weltbilder der zeitgenössischen Kunst, wie der Titel der Reihe heißt, sich anzugucken, was ist die Ideologie dahinter, warum kommt es überhaupt zu den Vorfeldern, was sind die Denkmuster, kann man sich so dem Thema nähern und führt so nicht immer die gleiche Debatte. Bedanken möchten wir uns noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die diese Veranstaltung unterstützt. Schön, dass ihr alle da seid. Viel Spaß bei der Diskussion.
Ja, Hans, vielen Dank für die kurze Einleitung von mir nochmal. Hallo an euch und Sie alle. Es ist schön, hier in Hamburg zu sein und dass so viele Menschen hier sind. Das ist vor allen Dingen natürlich der Gruppe um Hans zu verdanken. Ich werde heute hier vorne sitzen, zusammen mit meinen Gästen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte nun mal ganz schnell in die Runde werfen, wer überhaupt sitzt. Einerseits Hamideh Kazemi, Menschenrechtsaktivistin, Ole Frahm sitzt rechts neben mir, Comic-Theoretiker, Künstler und Mitglied und auch Gründer, glaube ich, ne, der Künstlergruppe Linia. Und ja, naja, ist doch relativ wichtig, wenn man es gegründet hat, oder? Und nicht später eingestiegen oder so. Und Patrice Poutros, Zeithistoriker, der auch heute mit uns hier ist. Leider müssen wir heute auf Tina Thornheim verzichten. Die hat mir gestern Abend eine E-Mail geschrieben, dass sie krank ist und hat sogar in den Anhang das von der Ärztin dieses Zertifikat gepackt. Das ist wirklich stimmt. Ich habe probiert, heute Vormittag einen Ersatz zu finden, einen adäquaten Ersatz zu finden. Zum Schluss ist es eine kleine Inhouse-Lösung geworden, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn das Projekt, was Leon und ich machen, ist gleichzeitig angedockt an die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also haben wir gedacht, okay, kurze Wege. Und wir haben unsere Stiftungsvorsitzende, Tahira Amir, gebeten, ein kleines Gespräch mit ihr zu haben, was wir eigentlich jetzt gerne zeigen würden als so ein bisschen Auftakt. Da wären so ein paar Sachen, über die wir heute auch mit euch sprechen wollen, schon angesprochen. Und ich würde jetzt Leon bitten, dieses Video zu starten. Es geht knapp 10 Minuten. Ja, hallo Tahira, schön, dass du so kurzfristig Zeit für uns hattest. Das war jetzt sozusagen Kraftakt, das in so kurzer Zeit hinzukriegen. Vielen Dank nochmal dafür. Du bist Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung und die Stiftung selbst hat eigentlich probiert, von Anfang an einerseits rassismuskritische Arbeit zu machen, aber auch den Kampf gegen Antisemitismus. Und ich frage mich, ob nicht eigentlich diese beiden Sachen mittlerweile ja in der Praxis, aber vielleicht sogar in der Theorie so eine Art von Gegensatz geworden sind.
Also wir haben uns ja genau als Amadeo-Antonio-Stiftung von Anbeginn das zur Aufgabe gemacht, Antisemitismus und Rassismus zu bearbeiten, immer auch miteinander und nebeneinander her zusammendenken, hast du jetzt gesagt. Ich glaube, dass man kann das eine ohne das andere schlecht machen, weil wir immer wieder wissen, das gilt nicht nur für Antisemitismus und Rassismus, aber dass diese ganzen Diskriminierungsformen und Hassphänomene ja Hand in Hand gehen. Und wenn man für das eine anfällig ist, man auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man für andere Dinge anfällig ist. Deshalb wird uns das, also war das von Anfang an klar, wir können uns nicht einem dieser Phänomene widmen und dem anderen nicht und zur selben Zeit würde ich dir total zustimmen und sagen, das Auseinanderdriften dieser Perspektiven, also einer Rassismus- und Antisemitismus-kritischen Perspektive zur selben Zeit, hat sich auf jeden Fall vollzogen. Und ich habe dafür keine Lösung für den Moment, weil es sehr verhärtete Fronten sind. Ich kann nur sagen, wir können wir müssen uns dieser Herausforderung stellen und wir werden auch weiterhin für diese Herausforderung stehen. Antisemitismus ist ein ganz anderes Phänomen als Rassismus. Ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist immer die historische Situation, in denen diese Phänomene stattgefunden haben und auch heute noch stattfinden und auf was sie sich ganz konkret in ihrer Phänomenologie auch beziehen. Aber zu sagen, wenn ich das eine kann, kann ich auch das andere, kann man so nicht stehen lassen. Das heißt, vor dieser Herausforderung stehen wir und ich glaube auch, dass das einer der Punkte ist, warum die Auseinandersetzung damit auch vielen schwerfällt, weil es natürlich eine generalistische Perspektive darauf sein muss, die Ausformung, die da aber den jeweiligen Dingen zugrunde liegen, ihre eigenen Spezifiken haben. Und wenn wir dafür antreten zu sagen, das eine muss passieren, das andere muss aber auch passieren, dann ist man natürlich nicht immer auf der Seite derer, die sagen, nein, aber das ist wichtiger als das andere. Oder um Antisemitismus gut bearbeiten zu können und dabei aber auch rassismuskritisch sein zu können, ist israelbezogener Antisemitismus zum Beispiel ein Problem. Ja, das wäre was, was wir nicht teilen. Wir müssen israelbezogenen Antisemitismus mit bearbeiten, wenn wir uns mit Antisemitismus auseinandersetzen, ohne dass dann gleich der Vorwurf kommt, das sei nicht rassismuskritisch, weil das ist es nicht. Und da muss man eben differenziert und gut zu arbeiten und das zur Disposition zu stellen, kommt nicht in Frage. Aber eine Lösung, wie das gut gelingt, dass wir in der antisemitismuskritischen und in der rassismuskritischen Arbeit das gut zusammendenken können, da sehe ich gerade Herausforderungen, vor denen wir mehr stehen, als wir das früher standen.
Also es wird ja gerade über Antisemitismus sehr viel diskutiert in letzter Zeit, also gerade auch im Kontext mit der Documenta und so. Kannst du das irgendwie probieren einzuordnen, warum das jetzt plötzlich alles hochgespült wird?
Genau, also hochgespült würde ich auch sagen. Plötzlich ist das nicht, es ist immer schon da. Antisemitismus, das kommt in allen Bereichen der Gesellschaft ja schon seit es Antisemitismus gibt, seit Anbeginn sozusagen vor. Und ich würde sagen, dass diese Auseinandersetzung, die ein wenig losgekoppelt ist von der historischen Auseinandersetzung, dazu führt, dass sich viele Leute bemüßigt fühlen, dieses Phänomen für sich neu zu beschreiben. Ich mache mal ein Beispiel, so Roger Waters, der mit dem Wissensstand, den wir haben, seit Jahrzehnten auch eindeutig antisemitische Dinge verlautbaren lässt. Von sich behauptet, er sei kein Antisemit und das darf auch jeder für sich natürlich behaupten. Nichtsdestotrotz wissen wir, wenn wir uns die antisemitismuskritische Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte und der Wissenschaft dazu angucken, dass das einfach genau das aber ist. Und hier jetzt sozusagen eine neue Diskussion anzufangen, was ist antisemitisch, ist das überhaupt antisemitisch? Wir müssen nochmal neu darüber nachdenken, was antisemitisch ist, das halte ich für absolut falsch. Ich glaube aber, dass das eine interessante Situation gerade ist, so ein bisschen wie das Tocqueville'sche Paradoxon, weil jetzt das Thema einfach viel mehr, und das ist auch was Positives, viel mehr in den Fokus rückt. Das ist nicht unbedingt was Positives für diejenigen, die von Antisemitismus betroffen sind, auf keinen Fall. Also das ist jetzt sozusagen eine sehr abstrakte Ebene, auf der ich meine, dass das positiv ist, weil wir zumindest darüber sprechen. Und über etwas zu sprechen ist immer gut, über etwas kontrovers zu sprechen ist auch immer gut. Allerdings darf das nicht dazu führen, dass wir hinter dem Wissensbestand dessen, was Antisemitismus ist, wie tödlich der ist, dass es immer in Auslöschung und Vernichtung endet, seit Menschengedenken, dass wir dahinter zurückfallen dürfen. Und deshalb ist es für uns auch als Amadeo-Antonio-Stiftung gar nicht verhandelbar, weiterhin auf diesem Wissensbestand zu bestehen und eben jetzt nicht sich darauf einzulassen, neue Definitionen von Antisemitismus zu finden und alles auch irgendwie zu relativieren, israelbezogenen Antisemitismus da eigentlich rauszunehmen, damit wir gut antirassismuskritische Arbeit leisten können. Das sind alles Dinge, die nicht in Frage kommen. Und zur selben Zeit begrüße ich das aber, dass es diese Diskussion gibt, dass es relativ brutal auch geführt wird gerade. Nicht, dass ich die Brutalität gut finde, aber dass wir zumindest dadurch die Möglichkeit haben, die Standpunkte deutlich zu machen und zu sagen, Antisemitismus war immer ein Problem, Antisemitismus endet immer in Vernichtungsfantasien oder auch in vollendeter Vernichtung von Menschen. Das bedeutet jeden Tag eine Herausforderung für Leute, die hier leben, die von Antisemitismus betroffen sind. Und wir sind nicht bereit, hinter diesen Realitäten zurückzufallen oder das aufzuweichen, damit wir besser gesellschaftlich harmonisch leben können. Und dass es in der Kunst- und Kulturszene jetzt so aufploppt, ist, glaube ich, einfach ein Katalysator. Ihr habt ja auch als Forum, habt ihr das ja auch immer gesagt, Kunst und Kultur ist ja auch genau der Raum, indem Dinge sichtbar werden, die sich dann auch in Gesellschaft, in andere gesellschaftliche Bereiche übersetzen lassen und ein Motor sind. Und wir haben einfach eine unglaubliche Beschleunigung auch dieses Themas. Und das, was früher immer mal aufploppte, ob das jetzt Hohmann war oder Möllemann oder die Weiser-Bubis-Debatte oder die Rede von Weiser in der Pauluskirche oder so, das waren sozusagen immer einzelne Skandale. Und jetzt jagt ja ein Skandal den anderen. Ich würde auch sagen, dass die Documenta hier ein Katalysator war und ein Beschleuniger, weil es halt eine riesige, also die eine der wichtigsten Ausstellungen ist weltweit. Und das verwundert mich nicht, aber es macht deutlich, dass es einen hohen Bedarf gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist was jetzt einfach beginnt, was vorher so offensichtlich nicht möglich war.
Vielleicht sprechen wir doch mal darüber, auch wenn es so ein bisschen Ferndiagnose ist, darüber, wie du das wahrgenommen hast, vor allen Dingen, was den Kollektivbegriff betraf, der vor allen Dingen durch die Documenta ganz stark proklamiert wurde, weil wir wollen ja eigentlich sozusagen über den Kollektivbegriff heute auch ein bisschen sprechen, so bei der Veranstaltung.
Der Begriff des Kollektiven ist ja in vielerlei Hinsicht auch total ambivalent und interessant, ne? Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind denn Kollektive, denen ich mich zugehörig fühle oder fühle ich mich davon angesprochen, dann würde ich sagen, ist es wichtig, den Begriff zu nutzen, um Dinge auch plastisch zu machen. Also ich nehme jetzt mal im Zuge der Documenta den globalen Süden und den globalen Norden. Wir wissen alle jetzt erstmal auf so einer ganz basalen Ebene, was damit gemeint ist. Zur selben Zeit ist das doch interessant, wenn ich jetzt sozusagen darauf persönlich antworten soll, was ist der Begriff des Kollektiven für mich, dass ich sehr herausgefordert bin damit, weil ich dann entweder die Möglichkeit habe zu sagen, ich fühle mich vielen Kollektiven zugehörig, allerdings nicht in dem Sein, also nicht in dem Gruppengefühl, aber weil ich im Zuge einer Beschreibung von Welt und Gesellschaft das für mich in Anspruch nehmen kann und zur selben Zeit aber auch überhaupt nicht. Und diese Ambivalenzen sind, glaube ich, auch sehr wichtig auszuhalten. Im Hinblick auf kollektive Kunst oder den Begriff des Kollektiven in Kunst, würde ich sagen, hat mich das bei der Documenta, verstehe ich das unmittelbar, dass es dieses Moment gibt von mit denselben Erfahrungen etwas gestalten zu wollen, weil man auch geschützte Räume braucht, um sich Gehör zu verschaffen. Das ist eine ganz klare Sache von sozialen Bewegungen und Sichtbarkeiten und auch Kämpfen für Sichtbarkeiten, in denen da auch jetzt nicht immer gleich alles ausgehandelt werden muss, mit anderen Erfahrungszusammenhängen. Und zur selben Zeit würde ich dann aber sagen, was Bason Brock ja damals auch im Zuge der Documenta-Auseinandersetzung gesagt hat, in aller Laienhaftigkeit sozusagen in Bezug auf meine Perzeption auch von Kunst und wofür Kunst da ist, schätze ich das enorm, dass das Individuum es eben geschafft hat, für sich alleine auch etwas erschaffen zu dürfen und für sich sprechen zu dürfen und eben nicht Teil eines Kollektivs sein zu müssen, um überhaupt sprechen zu können, wo das Kollektiv nicht die Legitimation bieten kann, soll und muss und es auch eher gefährlich ist, wenn es ist. Ne? Insofern würde ich sagen, ja, dass ich fühle mich tatsächlich keinem Kollektiv zugehörig, sondern ich kann das nur soziologisch beschreiben, wenn ich Dinge finden sollte, die zu denen ich dann, das könnte Klasse sein, das könnte Race sein, das ist auch Gender, das ist vielleicht der globale Süden, es ist aber auf jeden Fall auch der globale Norden, was immer das heißen soll. Und da müsste ich dann, und das könnte es dann auch zu jedem einzelnen Zugehörigkeitsmoment dann etwas sagen und man wird relativ schnell finden, dass das sich dann relativ schnell erschöpft im Konkreten. Im Abstrakten, ja, im Konkreten sehe ich da wenig Möglichkeiten, im Rahmen von Kollektiven dann auch als Individuum wirklich aufzugehen mit seinen verschiedenen Identitäten.
Vielleicht eine Nachfrage noch, weil du hast es jetzt so oft gesagt mit dem globalen Süden und globalen Norden. Also und wenn du sagst, das erschöpft sich, also wo erschöpft sich das denn?
Na, also wenn der globale Süden das Opfer des globalen Nordens ist und der Kolonialismus dazu geführt hat, dass der globale Süden, ich sag das jetzt mal in dieser Dichotomie, eben mit den Nachwirkungen des Kolonialismus und des Imperialismus des globalen Nordens umgehen können muss und da jetzt seine Herausforderung hat, oder wir nehmen Israel als Beispiel, das sozusagen stellvertretend für den globalen Norden steht und damit auch im Zuge antisemitischer Denkbilder ja auch für den imperialistischen Staat, für den kolonialen Staat, dann sieht man ja, dass alles sofort schief wird. Also das wird weder der Gründungsgeschichte noch der Historie gerecht. Das beschreibt nichts. Wenn wir uns die Teilung Indien-Pakistans angucken, das wäre jetzt so meine Verortung im globalen Süden, wenn man mir die jetzt zuschreibt, da sehe ich da so viele koloniale Praktiken innerhalb der Gesellschaft. Da sehe ich so viel Auseinandersetzung, Kämpfe, Hass, Frustration, Feudalismus, Ähnliches, wo ich jetzt nicht einfach erschöpfend beschreiben kann, das sind alles Folgen des Kolonialismus und wären jetzt die Briten nicht dort gewesen, dann wäre alles viel besser. Gehöre ich jetzt zum globalen Süden oder gehöre ich jetzt zum globalen Norden? Weil ich gehöre weder zum einen noch zum anderen, ich gehöre zu beidem. Und mit der Herausforderung müssen wir eben leben, mit diesen Ambivalenzen. Und die sind auch viel wichtiger und interessanter und auch viel demokratiefördernder, als sich Kollektiven zuzuwenden und zu sagen, das ist eine allumfassende Beschreibung all dessen, was ich bin. Und deshalb weiß ich, wo mein Ort ist, um zu kämpfen. Kann nicht der Ausgangspunkt sein.
Danke dir.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Ja, Tahira, das war dein Applaus. Ole, bevor wir uns zusammen nochmal ein Bild angucken, wollte ich nur Hamide dich kurz fragen. Du als Aktivistin, wenn du das hörst, was Tahira gesagt hat, hast du das Gefühl, da steckt vielleicht auch irgendwas drin, warum du dich selber ganz spezifisch auch dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben hast?
Genau, also ich bin aus dem globalen Süden. Und das ist mit ein Grund, warum ich dann den Kampf gegen Antisemitismus auch führe. Also ich komme aus dem Iran, aus einem Land, in dem das islamische Terrorregime, das zu seiner oberste Agenda gemacht hat, Israel zu vernichten. Im Iran finden zum Beispiel auch Holocaust-Leugner-Konferenzen statt, die unter Ahmadinejad damals gegründet wurden und dieser Antizionismus und Antisemitismus, damit bin ich groß geworden. Mit diesem Hass bin ich groß geworden und ich habe keinen Bock mehr drauf. Also schon gar nicht hier in Deutschland. Dann komme ich jetzt zu Documenta, weil es war dann halt für mich so ein Augenblick, wo ich dann gedacht habe, ey, das geht echt zu weit. Unter anderem, weil es im Iran im parallel zu diesen Holocaust-Leugner-Konferenzen, die dort stattfinden, auch Holocaust-Leugner-Kunstausstellungen stattfinden. Und dann kommt Documenta, wo es dann auch wieder diese antisemitische, menschenfeindliche Hassbilder wieder gezeigt werden.
Ich würde gerne kurz nochmal nachfragen, also hat es denn wirklich die gleiche Qualität?
Also ich fand das auf der Documenta bei dem großen Bild, wo
People's
dann...
People's Justice.
Genau, also wo es dann ein Mensch mit einem Schweine, also ein Schwein sozusagen, ein Schweinegesicht, dann halt ein Davidstern trägt, das fand ich sogar noch krasser als die Bilder im Iran. Ja, also das ist also antizionistische Propaganda, Bilder, Kunstbilder im Iran sind... was weiß ich, da brennt eine Israel-Flagge, ja. Aber das dann halt sogar dann auf der Documenta ein Mensch als Schwein, also der Schweinejude sozusagen, so offensichtlich gezeigt wird, das ist noch schlimmer als im Iran, hallo?
Vielleicht nutze ich mal die Gelegenheit, ja? Und wir wollen probieren, so ein bisschen uns abzuwechseln, auch wenn Fragen aus dem Publikum zwischendurch sind, gerne. Vielleicht frage ich dich gleich, Ole. Du hast dir das Bild nochmal genauer angeguckt, auch ein bisschen als Vorbereitung eigentlich auf diese kleine Veranstaltung, aber dann logischerweise kanntest du schon davor. Kannst du nachvollziehen, was Hamide sagt?
Naja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich, finde ich, also bei den Debatten über das Bild, was ihr, glaube ich, auch da habt, oder? Fand ich ja interessant, dass der Kontext, des 2002 entstanden ist, immer so ein bisschen verschwunden ist. 2002... da erinnert sich die eine oder der andere auch dran, war ja die zweite Intifada, die auch hier in Hamburg, also da hatten wir, das ist sozusagen das Jahr, in dem wir hier im Freien Senderkombinat, Hans hat das eingangs ja schon gesagt, wo ich früher Sendungen gemacht habe, mehrere sehr harsche bis zu auch körperlichen Auseinandersetzungen hatten, wo dann Leute ihr seid doch vom Mossad bezahlt, beschimpft wurden und mit Stühlen nach ihnen geworfen wurden. Also es war tatsächlich eine relativ intensive Auseinandersetzung, die interessanterweise in den Debatten gar nicht unähnlich war, weil dann die sozusagen die Antisemitismus kritisiert haben, dem wurde dann Rassismus vorgeworfen, also wie ein Vorschein dessen, was dann letztlich ja auch ein bisschen bei der Documenta in der Debatte am Start war. Und dieser Kontext ist ja nicht unwichtig dafür, dass, also man kann, wir müssen uns ja immer fragen, warum kommen da überhaupt bestimmte Bilder vor? Und natürlich gibt es eine unglaubliche Geläufigkeit, du hast es ja eben schon gesagt, von Karikaturen, die ja nicht nur im Iran produziert werden. Es gibt zum Beispiel eine Karikatur, die ich dann wiedergefunden habe, wo ein Soldat mit einem Davidstern auf dem Helm, einem Schweinegesicht und die Beine sind so ein Hakenkreuz. Also was tatsächlich wie so eine Verdichtung nochmal von verschiedenen Motiven, die hier auch sind. Also hier hat ja diese eine Figur mit den Haifischzähnen und den Schläfenlocken, da steht dann SS, das ist sozusagen wie das Hakenkreuz. Und dann gibt es eben diese Schweinefigur, wo dann Mossad auch nochmal ein Davidstern als Kette ist. Das ist bei den Soldaten, ich weiß nicht, wie gut man, die Farbigkeit ist interessant hier. Also das hier bei den Soldaten, das ist eine der Figuren. Und das heißt, man hat also da einen Kontext, in dem die ganze, also wo klar ist, es gibt eine globale Diskussion eigentlich auch darüber, was da gerade passiert im Nahen Osten. Es gibt die Intifada, die von vielen, auch hier eben in Deutschland, gelesen wurde als gerechter Aufstand gegen die Besatzermacht. Würde ich denken, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Hintergrund dafür ist. Interessanterweise wurde dann in den Debatten ja meistens eben wirklich über diese krass antisemitische beiden Bilder gesprochen, aber selten doch auch nochmal geschaut, wie funktioniert eigentlich die ganze Argumentation dieses Bildes. Also wir haben ja, das ist auf der linken Seite quasi, dass die Gesellschaft, die eben verkommen ist, also die Figur, diese Figur mit der Zigarre, der Brille, also auch diesen ganzen die dicken Lippen, Haifischzähne, die sozusagen ist hinter diesen ganzen anderen Figuren, so Monstren sind es eigentlich, eine Frau hier oben, die ist in der Natur, das heißt, man hat auch so eine Dichotomie, wie dann sozusagen, da ist das die entfremdete Welt und hier ist die unentfremdete Welt, die im Prinzip die authentische Gemeinschaft und die entfremdete Gesellschaft, in der eben, das ist das Argument, also das Problematische hier, dann eben der Jude als, also das verdichtet sich sozusagen in der Figur des Juden, die nämlich das absolut inauthentisch ist, das wäre sozusagen die Tradition des modernen 20. Jahrhundert Antisemitismus, der Jude als die Figur, die keine eigene Identität besitzt, die sozusagen ganz viel andere aufnimmt, die sich eigentlich aufspaltet, wenn man so will, das ist der ganze Figurenpark hier, das sind eigentlich im Prinzip alles sozusagen für verschiedene antisemitische Topoi sozusagen werden damit besetzt. Und dagegen hat man eben dann sozusagen den mehr oder weniger authentischen Kampf, der dann auch, das ist jetzt leider nicht so gut zu sehen, aber hier zum Beispiel ist eine maskierte Figur. Aber bei der maskierten Figur ist da zu sehen, was dahinter ist. Das ist nämlich der setzt die Maske auf für den Kampf gegen sozusagen die multikulturelle Staatshegemonie. Und das wäre sozusagen jetzt ganz, ich meine, das ist natürlich ein viel komplexeres Bild. Da haben viele Leute sich dran beteiligt. Das finde ich da auch nicht uninteressant, nochmal sich anzugucken, dass die dann gesagt haben, okay, das war ein kollektiver Prozess. Man weiß gar nicht mehr genau, wer da was gemalt hat. Das ist, also, aber sie haben eben sehr viel darüber diskutiert, wie sie das machen. Und da würde ich dann denken, naja, aber das zeigt ja auch nochmal erstmal von der Idee her, man hat hier einen Kampf, der tatsächlich sich in der Weise denkt, dass tatsächlich doch feststellen kann, dass die Gesellschaftsanalyse verkürzt ist. Also klassisch eben antisemitisch verkürzt und damit natürlich auch dann problematisch. Und das ist aber, wie gesagt, glaube ich, kein Zufall, dass 2002 genau solche verkürzten Diskussionen dann auch möglich waren. Und dann eben, interessanterweise, sie haben das ja lange dann nicht ausgestellt. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, aber die Daten, die immer genannt werden, sind dann so 2018, 2019 und jetzt eben 2022. Das heißt, sie haben es sozusagen dann nochmal hergeholt. Und da müssen wir sich natürlich fragen, welches ist jetzt die Aktualität eigentlich? So, dann, um dieses Bild genau sozusagen nochmal heute wieder relevant zu machen. Und das ist dann tatsächlich das, wo zu Recht dann auch ja viel diskutiert wird. Und gleichzeitig möchte ich abschließend noch feststellen, dass zumindest Taring Padi versucht haben zu sagen, okay, sie sehen eigentlich ein, dass es politisch problematisch ist. Also nicht sicher an allen Punkten, die ich jetzt genannt habe, aber doch an bestimmten Punkten. Also auch dieses, dass sie zum Beispiel problematisches Frauenbild haben, da habe ich jetzt auch schon von Ihnen gelesen, dass Sie das sozusagen in verschiedenen Diskussionen gesehen haben, dass Sie da wirklich weiter dran arbeiten und nachdenken müssen, was wir auch schon getan haben in den letzten 20 Jahren.
Das ist das, was mit Sie lernen öfter beschrieben wird. Sie versuchen zu lernen.
Ja, aber das ist, glaube ich, eben sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Roland Gruber haben auf die Frage, was habt ihr jetzt eigentlich von der Debatte gelernt, haben die geantwortet, dass das Lumbung-Prinzip wesentlich ist und von für andere Leute auch wesentlich ist. Und sagen wir, das wussten sie vielleicht doch schon auch vor der Debatte. Die Frage wäre ja genau, was hätten sie aus dieser spezifischen Debatte gelernt? Und da haben die zum Beispiel wenig darauf geantwortet, während Tang Pardi zumindest in einem Interview sehr genau nochmal feststellen, wo sie denken, dass sie da nacharbeiten müssen. Haben dann eigentlich angekündigt, dass sie auch nochmal während der Dokumenta was dazu machen. Das habe ich am letzten Tag der Dokumenta, wo ich nochmal da war, nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen.
Danke dafür. Patrice, das Bild heißt das Volkes Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit des Volkes. Ich habe das nicht quantitativ nachvollzogen, aber ich sag mal, es ist mein Gefühl, dass gerade bei der Dokumenta das Wort Volk plötzlich wieder eine Rolle gespielt hat. Also manchmal auch als Synonym für das Kollektiv. Und dann habe ich so gedacht, als wir dich eingeladen haben, dass dir vielleicht was dazu einfällt, weil das Kollektiv und Volk, ich kann anders fragen, wenn ich schon auch irgendwas mit DDR jetzt machen will mit dir. Ich könnte dich auch fragen, in welchen Kollektiven warst du eigentlich und in welche Kollektive musstest du? Vielleicht fangen wir so ganz locker an.
Okay, also schon klar, ich bin der Ossi hier. Ich war mal in einem Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Das hat sich insofern gelohnt, weil man da am Ende des Jahres immer so eine Prämie gekriegt hat. Ich war auch mal in einem Kämpferkollektiv der Nationalen Volksarmee. Nationale Volksarmee, deswegen ist, das finde ich schon immer interessant, diese Wiederkehr des Volksbegriffes als einen empathischen, utopischen, in die Zukunft reichenden Begriff, finde ich zumindest bemerkenswert, weil der mich sozusagen biografisch ganz lange verfolgt hat, bis hin dazu, dass ja auf den Straßen der DDR vor 33 Jahren gerufen wurde, wir sind das Volk. Und dabei ist interessanterweise ja genau gemeint worden, dass die Vertreterinnen der Volksdemokratie es eben nicht sind.
So, das mit dem Kollektiv, oder kommt dir irgendwie bekannt vor?
Ja, vor allen Dingen finde ich es ziemlich ambivalent, selbst wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke. Weil sozusagen der andere Teil der Geschichte ist, ich habe eine kurdisch-irakische und eine koptisch-sudanesische Großmutter. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Die hat was mit meinen Vätern zu tun, also mit meinem biologischen und meinem sozialen Vater. Und die hat was damit zu tun, dass ich in der DDR eigentlich immer erfahren habe, dass ich eigentlich nicht am richtigen Ort bin. Das Volk eben auch im Staatssozialismus eine ethnische Konnotierung hatte, so würde ich das heute sagen als Historiker, die exklusiv war. Da wurden sozusagen immer Dinge deutlich, dass sozusagen die Annahme, man könne sich sozusagen auf ein kollektives Subjekt, das Volk, in einem positiven Sinne beziehen, immer den Preis hatte, den andere zu zahlen hatten. Und insofern ist für mich sozusagen war das unglaublich überraschend. Das war für sozusagen das war wie so ein Echo aus meiner eigenen Vergangenheit.
Wovon sprichst du?
Von dem empathischen Volksbegriff, der dort wieder einher. Ich wäre gerne als junger Kerl in einer Gesellschaft aufgewachsen, die mehrheitlich aus People of Color besteht. Diese Sehnsucht ist sozusagen, wenn ich über die DDR was erzählen würde, dann würde ich über diese Sehnsucht reden. Sozusagen diese unglaubliche Einsamkeit in der Volksdemokratie zu leben, weil es irgendwie biografische Verstrickungen gibt, nicht meine, sondern die meiner Eltern, die einen besonders machen. Und 30 Jahre, nachdem ich mich sozusagen mit diesen Sachen beschäftigt habe, auch mal Bücher drüber geschrieben und Artikel und geforscht und was auch immer, mich davor gedrückt, und eigentlich wollte ich es nicht. Und am Ende haben immer Leute gesagt, wenn jemand dazu was sagen muss, dann musst du es sagen, kommt sozusagen, als ob nichts geschehen wäre. Als ob die Jahrzehnte dieser schwierigen Auseinandersetzung um die Geschichte des Kommunismus, um die Frage, wie könnte denn eine andere Gesellschaft aussehen, als wenn es nicht Massendeportationen gegeben hatte, am Kriterium der Herkunft, Und dann kommt sozusagen plötzlich wieder ein Volksbegriff daher, dass ich mich ehrlich frage, berührt mich sozusagen in meinem Beruf auch, sozusagen, wie kommen wir hier überhaupt weiter? Wo sind die Restbestände, wo sind die Möglichkeiten von Aufklärungsarbeit dabei, wenn sozusagen einfach Jahrzehnte später wieder dieselbe Runde gedreht wird und die Behauptung, man müsse sich nur auf das unterdrückte Volk berufen und dann wäre schon alles in Ordnung.
Aber jetzt sind wir auch ein bisschen, ich muss eine kurze Nachfrage machen, ein bisschen auch vielleicht im Feld der Behauptung. Siehst du wirklich hier so eine Art von Volksbegriff verwirklicht, wie du ihn jetzt an deinem Beispiel gerade erklärt hast?
Na, verwirklicht würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ihn wiederzuerkennen. Das wäre eher mein Argument. Die Schwierigkeit ist doch unter anderem, und das ist auch bei der Auseinandersetzung mit Antisemitismus wie auch mit Rassismus, ist, dass es so Containerbegriffe gibt, die durch die Geschichte kontaminiert sind, wo wir nicht sozusagen wieder zurückkommen können und glauben, wir tun jetzt mal so, als ob es den Holocaust nicht gegeben hat und reden jetzt nochmal über den Juden an sich. Oder benutzen das N-Wort so, als ob es nicht die Völkermorde in Afrika gegeben hätte. Oder die Jahrhunderte von Sklaverei. Also wir können bestimmte Kategorien nicht enthistorisieren aufgrund der Tatsache, dass diese Gegenwart zumindest miserabel ist. Das ist ja sozusagen der Schluss, der gezogen wird. Wir haben sozusagen allergrößten Klärungsbedarf über die gesellschaftlichen Verhältnisse und sind deswegen in gewisser Weise von der Frage befreit, ob wir sozusagen Kategorien wählen, die, wie ich sie nennen würde, kontaminiert sind.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind, bevor Sie die Frage stellen.
Ich heiße Andreas Stuhlmann und meine Frage geht eigentlich gar nicht sozusagen, ist kein Angriff sozusagen, es geht an deine Frage, Fabian, gerade zurück. Nämlich, in deiner Frage an Patrice waren die Begriffe People und Volk gleichgeschlossen. Und das sitzt mir nicht glatt. Das geht A, linguistisch so nicht auf. People ist ein breiter Begriff als Volk. Und wenn es hier People's Justice ist, dann würde ich das, und das ist genauso problematisch. Ich wollte nur dass wir einmal dann bei dem Begriff sauber bleiben. Ne? Also, deine Nachfrage war dann ja, welches Volk ist denn hier angesprochen? Aber du hast den Begriff Volk in den Raum gebracht, wo er vorher gar nicht war, sondern es war von People's Justice die Rede, was man als vielleicht Gerechtigkeit für alle Menschen oder sowas übersetzen könnte. Ich würde aber den Volksbegriff da gar nicht aufmachen. Das heißt also, die Frage, welches Volk hier konkret angesprochen ist, haben wir noch gar nicht beantwortet. Das fände ich aber die spannende. Alles das, was wir gerade mit Containerbegriffen angesprochen haben, worauf bezieht sich das denn dann hier konkret? Was ist dann das Volk in deiner Argumentation, was du hier siehst?
Also ich habe das deshalb gesagt, weil das hat Nathan Schneider mal angemerkt in einem Beitrag, den wir für den Bayerischen Rundfunk gemacht haben. Und der hat das quasi für sich so übersetzt. Und vielleicht ist sozusagen der Grund oder warum ich das dennoch so sage, hat vielleicht viel damit zu tun, was Patrice auch gesagt hat, dass in diesem Bild es ja nicht nur um den Titel geht, sondern dass da auch andere Sachen erkennbar sind, die eine Tendenz aufweisen, dass es halt sinnvoller so übersetzt ist, um sozusagen zu verstehen, was für eine Feindbildkonstruktion dahinter steckt, wenn man sozusagen dieses Bild, was wir immer als Weltbild beschreiben und nicht als Wimmelbild, wenn man probiert, darüber zu sprechen.
Ja, aber das verstehe ich. Wenn wir aber zum Beispiel in die Geschichte des Kommunismus, das ist eigentlich ja mein Part hier, zurückschauen, dann ging es um Volksdemokratie schon selbst für sich, eine sehr bemerkenswerte Wortkonstruktion, weil das Wort Volk ja gleich in zwei Sprachen in dieser Kategorie vorkommt. Dann gab es Volksfeinde. Volksfeinde waren in der Hochzeit des stalinistischen Terrors in aller Regel die alten Bolschewiken. Und dann gab es Volksfreunde. Das waren in der Lagerordnung meistens die dort inhaftierten Kriminellen, die sozusagen in der Lagerhierarchie über den Volksfeinden standen. Das ist eine sehr dramatische Beschreibung, die aber immer auch an immer gleichzeitig auch an der Vorstellung, auf, dass es sozusagen eine Form von Gerechtigkeit gibt, die sozusagen überindividuell ist, die von Kollektiven ausgeht. Das war ja die Diskussion. Und auch auf Kollektive ausgeübt werden kann.
Und wir haben natürlich noch das zweite Ding, dass natürlich man sich nichts Neues ausdenken musste als postnarzisstischer Staat. Also man hat quasi das Wort, was ohnehin schon gut über die Lippen ging und womit man sich identifizieren würde, einfach
das ist sozusagen in die DDR das deutsche Beispiel. Ja. Da ist es sozusagen noch viel problematischer. Wenige erinnern sich daran, in welch hohen Maße am Anfang sogar noch die KPD sich bemühte, an den nationalvölkischen Symbolik anzuknüpfen. Das Nationalkomitee Freies Deutschland hat schwarz-weiß-rote Armbinden getragen. Nicht etwa die Farben der Republik. Ich habe in der nationalen Volksarmee gedient, die Feldgrau trug. In der Begrifflichkeit wie auch in der Institutionenordnung des Staatssozialismus ist immer auf die Ambivalenz solcher Begriffe abgehoben worden. Es ging immer auch um die Frage einschließlich globaler Auseinandersetzungen um Gerechtigkeit für Unterdrückte und zugleich um daraus eine Legitimation herzustellen für die Art und Weise, wie im Staatssozialismus regiert wurde. Und dann ist sozusagen ganz schnell auf Bilder zurückgegriffen worden. Und das war sozusagen, als ich das gesehen habe, das eigentlich schockierend. Ich hatte das Gefühl, ich habe das irgendwie vor 50 Jahren schon mal gesehen. Also nicht in der Drastigkeit, aber zur Zeit der nicaraguanischen Revolution sind in der DDR viele Künstlerinnen auch aufgetreten, in denen auch eine ähnliche Bildsprache gewählt wurde. Und in der DDR-Kunst haben solche Bilder eine ganz große Rolle gespielt. Sozusagen das letzte Mahnmal dieser Art und Weise, sozusagen Geschichte künstlerisch zu repräsentieren, steht nach wie vor in Mühlhausen. Und da kommt sozusagen immer auch, das ist sozusagen einerseits eine bestimmte Ausdrucksform und andererseits ist es sozusagen auch immer so eine Perspektive auf eine Welt, die sozusagen einteilbar ist, die auf eine Art und Weise auch einteilbar ist, wie man die auch in einer nicht außereuropäischen, also in einer zum Beispiel christlichen Tradition auch wiederfinden könnte. Wo sozusagen so eine Aufteilung stattfindet, die assoziierend wirkt in einem Kontext, den vielleicht, das würde ich sozusagen jetzt den Künstlerin sogar zugehört, ihnen selbst, wenn es 2002 entstanden ist, nicht bewusst ist. Aber es wird in Kassel gezeigt. Und sozusagen, das meine ganz schnell, da verändert sich alles. Da stehen sozusagen die Entstehungskontexte durchaus in einer schwierigen Beziehung zu den gesellschaftlichen Kontexten, in denen das sozusagen vorgestellt wird.
Das Argument habe ich in der Debatte nie verstanden, warum ein antisemitisches Bild in Deutschland schlimmer ist als anderswo. Also das ist hier unmöglich, diskursiv nochmal sozusagen zu einer Debatte führen muss, ist sicher, aber sollte doch auch woanders zu einer Debatte führen. Also das habe ich, dachte, ja, aber es ist doch jetzt nicht so, dass in Adelaide das okay ist. So, und ich will aber ganz kurz nochmal.
Aber es ist doch eigentlich umgekehrt benutzt worden, das Argument. Das Argument ist so benutzt worden, weil es sozusagen aus einem anderen Kontext kommt, wäre es sozusagen in der Repräsentation in Kassel nicht zu kritisieren.
Also das wäre vielleicht ganz gut, auch Hamidé mal zu fragen, ja, weil genau. Wir haben im Vorgespräch auch genau darüber gesprochen. Ja.
Hatuno und Hafizani sind die beiden Professoren, die in der HFBK hier eingestellt wurden. Die haben dazu gesagt, dass dieses Bild nur in Deutschland und Österreich wegen der Geschichte dann halt irgendwie als sehr, sehr viel kritisiert wird und als antisemitisch angesehen wird. Überall anders auf der Welt wäre es okay. Also das ist das Argument, was sie gebracht haben, vor gar nicht so langer Zeit, also im Januar. Also sie haben nicht sehr viel gelernt, das zu dem Thema, was haben sie daraus gelernt. Ich war in Kassel direkt bei der Eröffnung. Es gab eine Kundgebung von Bündnis gegen Antisemitismus Kassel. also eine Protestkundgebung, also gegen die Documenta. Wir hatten dann Gegendemonstranten, also Menschen, die dann wiederum, also wir hatten so Schilder hochgehalten, kein Platz vor Antisemitismus auf der Documenta. Dann kamen Gegenschilder, die für mich sehr schräg waren, weil da drauf stand, kein Platz vor antimuslimischer Rassismus auf der Documenta oder bei dieser Kundgebung von uns. Und das war für mich deswegen so schräg, weil eine weiße bio-deutsche Frau, die das Schild hochgehalten hat, mir vor die Nase hält, ich würde antimuslimischen Rassismus hier betreiben, wo ich dann irgendwie gedacht habe, wo ist hier der Zusammenhang? Also ich kritisiere, ich stehe hier, weil ich davon erfahren habe, durch Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel, dass da hatten wir das Bild noch gar nicht gesehen und es wurde auch noch gar nicht an dem Eröffnungstag bekannt, was eigentlich auf diesem Bild ist. Wo der Zusammenhang sozusagen vor dieser Frau ist, also hat diese Frau das Kollektiv, die Ron-Grupper-Kollektiv gefragt, ob sie muslimisch sind, wie muslimisch sie sind und so weiter. Und wir waren da, weil wir davon erfahren hatten, dass einige Mitglieder des Kollektivs dann eben diesen Brief, der DS-Verfasserbrief Against Apartheid unterschrieben haben und dass man davon ausgehen kann, wenn man BDS einlädt, hat man Antisemitismus im Haus. Und das wollten wir dann halt eben deutlich machen an diesem Tag. Schräg auch deswegen, weil den Menschen, also aus dem globalen Süden, wird der Antisemitismus sozusagen unterstellt und dagegen wehre ich mich. Ich bin ein Mensch aus dem globalen Süden und ich möchte nicht, dass eine bio-deutsche Frau mir dann auch gleichzeitig verbietet, dagegen Kritik auszuüben, wenn dieser Antisemitismus eventuell aus einem muslimischen Kollektiv kommt. Jetzt nochmal zum Begriff Kollektiv zu kommen. Es ist so, dass der Islam in der Form, wie ich sie kenne und viele dann damit konfrontiert sind, ist sozusagen funktioniert über den Kollektivismus. Das ist so, dass der Individuum und Individualität dann sozusagen keine Rolle mehr spielt, also nicht sein darf, sondern Allah und Omar entscheiden, was du dann halt Entscheidungen für dich treffen und was du dann halt machen musst. Dann gibt es dann auch noch, wie nicht in jedem Kollektiv, aber dort dann halt eben diese Kontrollinstanzen, die auch sehr patriarchal strukturiert sind, Vater, Moschee und so weiter. Und dann gibt es noch die Strafinstanzen, Scharia und die Hölle und dann gibt es dann halt eine Gruppe, die diese Art Kollektiv dann so schützt aus irgendwelchen unverständlichen Gründen. Eine deutsche Frau von mich ist dann halt irgendwie aufgewachsen und nimmt für sich in Anspruch, ihre Individualität beizubehalten und als Individuum zu zählen und individuelle Rechte zu haben. Einerseits, andererseits dann halt irgendwie da sozusagen sagt, auch dieser Kollektiv funktioniert so und deswegen darf es auch so nicht kritisiert werden und auch der Antisemitismus, der aus diesem Kollektiv herauskommt, darf auch nicht kritisiert werden.
Ja, ich glaube, es war für viele relativ luxuriös, ne, über Antisemitismus sprechen zu können, anhand eines Beispiels aus Indonesien diese Person in Schutz nehmen zu können, also auch noch was Gutes für die Kunst und die Kunstfreiheit zu tun. Und ich glaube, da gibt es sozusagen verschiedene Formen oder verschiedene Momente der Instrumentalisierung, die da vielleicht auch stattgefunden genau. haben.
Genau. Und das war dann halt für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht damit aufhören. So, das war für mich der Moment, wo ich dann schon wieder mal mit einer Art, ich nenne das positive Rassismus, konfrontiert wurde. Den positiven Rassismus erleben wir eigentlich sehr oft, häufiger als der andere Rassismus, aber das ist auch Rassismus. So. Diese Art, also das wir dann halt auch benutzt werden, um den eigenen Antisemitismus zu rechtfertigen. So kam es mir vor, dass die Ruhrgruppe oder das Kollektiv dann auch benutzt wurde, um den eigenen Antisemitismus sozusagen zu rechtfertigen. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, da eben weiterzugehen und weiter aktiv zu sein dagegen. Weil Juden, die in Deutschland leben, die sind natürlich krass betroffen. Aber es gibt auch andere Betroffene, so wie ich, die dann halt von uns dann halt irgendwie auf uns so von oben herab gesehen wird, sozusagen, zu sagen, weil du aus dem kollektiven Süden kommst, ist dein Antisemitismus gar nicht so schlimm. So. Also, wenn du mit mir auf Augenhöhe bist, dann ist mein Antisemitismus genauso schlimm wie deiner Antisemitismus, ja? Und wenn du dann meinen Antisemitismus, weil ich aus dem globalen Süden komme, so irgendwie in Schutz nimmst und guckst, ach, welche Hintergründe hat es, historische oder antiimperialistische, was auch immer für Gründe es gibt, wenn das nicht so schlimm, dann bist du nicht mit mir auf Augenhöhe, dann bist du so, du guckst auf mich von oben herab und benutzt, also, ne, so, behandelst mich so wie ein Opfer, und ein Opfer sind wir nicht. Wir sind keine Opfer. Wir waren im Iran kein Opfer und wir sind hier auch keine Opfer. Und so wollen wir auch nicht behandelt werden, ja. Wir wollen als gleichberechtigte, auf Augenhöhe Menschen behandelt werden. Und dazu gehört dann auch, dass andere Beispiele gibt es, eine Frauenfeindlichkeit, die uns dann halt irgendwie auch, ne, so, ach ja, ein bisschen Frauenfeindlichkeit bist du denn gewöhnt, du kommst doch aus der Kultur, so. Nee, also Leute, so nicht. Diese positive Rassismus, also vor allem was Frauenfeindlichkeit anbetrifft, das erfahren wir dann halt eben sehr oft. Und dann kam dann Antisemitismus bei der Documenta mit diesem Schild, die mir vor die Nase gehalten wurde, dann noch dazu. Genau, habe ich deine Frage beantwortet eigentlich?
Ja, ja? Dankeschön. Du hast auch noch mehr Fragen beantwortet. Ja. Wenn wir über Kollektivität gesprochen haben auf der einen Seite und über Antisemitismus auf der anderen Seite, dann stellt sich natürlich die Frage, ist das eine Voraussetzung für das andere oder so? Ja, also wenn wir über eine Kritik des Kollektivbegriffes vielleicht sprechen, neben allen Sachen, wo Kollektive und Kollektivität auch gut sein kann, aber wenn wir über eine Kritik sprechen, ist die Frage, kann die uns so weit führen, dass wir sagen, das hat auch was mit Antisemitismus zu tun?
Da müssten wir aber vorher noch besprechen, welche Kollektivbegriffe wir jetzt ansetzen. Wir haben die Umma als Kollektiv gehabt, wir haben die sozusagen die Nationale Volksarmee oder auch die Bevölkerung der DDR als Kollektiv, während wir hier bei den Künstlerinnen und Künstlern der Documenta, die sich als Kollektive verstehen, ja schon einen ganz anderen Kollektivbegriff haben. Und ich glaube, ich würde schon nochmal stark machen, dass gerade in der Kunst, also wenn man an Gruppen wie Situationistische Internationale denkt, ist ja schon eine andere Tradition, auch die Idee des kollektiven sich Zusammentuns, weg vom Einzelkünstlertum, weg vom Genie, von der Genieästhetik hin zu einer geteilten Autorinnenschaft. Wie gesagt, bei Taring Pardi, die verstehen sich als gar nicht als festes Kollektiv, sondern als offenes, diverses, immer wieder neue Einflüsse aufnehmendes Kollektiv, was tatsächlich als ein Gegenmodell, was wie gesagt ich da problematisch finde, wenn es dann eben sozusagen sich als authentisches, eine authentische Kommunikation befindlich ist, nämlich die eigenen Machtstrukturen und Machtverhältnisse doch nicht immer und die ganzen eigenen Verdinglichungen nicht einberechnen ist. Und das wissen, glaube ich, alle, die in kollektiven Prozessen sind, wie schwierig das ist, tatsächlich auf diese ganzen ideologischen Staatsapparate und Zumutungen, mit denen wir groß geworden sind, die wir selber reproduzieren, zu leben, die anzugehen und die zu verschieben und zu verändern und dass sie auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, aber gleichzeitig zu wissen, dass die Sprache uns immer auch schon wieder irgendwie den Boden entziehen könnte, weil wir Sachen sagen, die wir vielleicht doch so gar nicht, also die dann doch nicht so genau sind oder die und so weiter. Also diese ganzen Prozesse, und da würde ich eben denken, dass tatsächlich, dass ich erstmal nicht per se sagen würde, dass ein Kollektivbegriff des sich Zusammentuns, sich zu versuchen, sich zu organisieren, sich bestimmten Zumutungen zu erwehren, notwendig dann auch, weil es erstmal eine Gruppenstruktur ist, weil es eine Identitätsstruktur vielleicht bildet, sofort zugleich auch dann einen antisemitischen Ausschluss und einen rassistischen Ausschluss oder welche anderen Ausschlüsse alle notwendig sind, macht. Denn weil ich tatsächlich schon die Hoffnung hätte, dass es und dass wir jetzt, müssen wir sich historisch nochmal angucken, dass die vielen spontanen Zusammenschlüsse von Räten, von, also wie zum Beispiel, wenn, also die immer auch gewaltsam sind und natürlich gewaltsame, also nie abgeschlossen sind, aber tatsächlich erstmal Notwehren auch innerhalb hierarchischer gewaltsamer Verhältnisse sind, um etwas anderes überhaupt denkbar zu machen. Und da wird, das ist ja so ein Kollektivbegriff, der erstmal nicht gleich beim Volk rauskommt, der nicht gleich sozusagen die Religionsgemeinschaft umschließt, sondern tatsächlich wäre zumindest so aus einer brechtschen Perspektive, wenn man es so bei Brecht sich anguckt, wo Kommunismus ja eigentlich immer etwas ist, was versucht, die eigenen Apparate selbst veränderbar zu halten. Und das würde ja heißen, Kollektivität zu entwickeln, die tatsächlich immer sich selber auch wieder den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja, er ist daran gestorben, ne? An dieser Vorstellung.
Auf jeden Fall zu viel Zigaretten auch gestorben.
Ja, er hatte schon nach dem 17. Juni 1953 so Dauerfieber. Und da kommt sozusagen tatsächlich diese, also ich will es gar nicht sagen, mir haben auch kollektives Leben gerettet, so ist es nicht. In den Baseballschlägerjahren wäre ich ohne die ISD, die Initiative Schwarze Deutsche, in Berlin, in West-Berlin, um genauer zu sein, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ich glaube, dass es ein Bedürfnis nach geschützten Räumen in einer strukturell wie auch offen gewaltsamen Gesellschaft gibt. Und dieses Bedürfnis sollte man stützen. Darum geht es nicht. Sondern die Frage ist ja eher, ob sozusagen die in gewisser Weise auch die Notwendigkeit eines solchen Schutzes dann auch Wahrheit produziert. Also unhintergehbare Wissensbestände, die sozusagen sakrosankt jeder öffentlichen Debatte sind. Und das glaube ich eben nicht. Und die Schwierigkeit liegt ja gerade daran, wo ist der Grad? Wo sozusagen vom Schutz sozusagen zur Verletzung anderer übergegangen wird. Und wir haben, und das ist in der Dokumenta passiert, wir haben gesehen, dass aus einem mir nicht völlig fremden Anliegen, nämlich über globale Ungerechtigkeitsstrukturen öffentlich reden zu wollen, eine Verletzungsrepräsentation entstanden ist, wo behauptet wird, und dann wird es besonders problematisch, dass eine ganz bestimmte Gruppe zu adressieren ist, und zwar nicht konkret, sondern universell. Und dann werden auch noch Bilder benutzt in einer Sprache, die sozusagen auch dem europäischen Kontext nicht fremd ist. Das meinte ich vorhin auch. So, und da gehen unglaublich viele Dinge durcheinander. Und dazu gehört dann auch, dass man Debatten darüber als gesellschaftsfeindlich deklariert, nämlich als rassistisch. Das insbesondere in Deutschland besonders problematisch, weil es in Deutschland keine gute Rassismusdebatte gibt. Es gibt ja nicht sozusagen, jetzt rede ich auch professionell, es gibt auch keine systematische Rassismusforschung. Und ich würde mir und ich bin Mitherausgeber des Handbuchs für Rassismusforschung. Ich kann euch sagen, das ist ein schwieriges Unternehmen. Aber das kommt sozusagen nicht aus der Wissenschaft selber, sondern weil es ja um die Auseinandersetzung um gesellschaftliche Verhältnisse geht. Und wenn man glaubt, sozusagen die eigenen, nicht mehr bestrittenen Unterdrückungserfahrungen dafür rechtfertigen zu können, sozusagen zu solchen ja auch martialischen Darstellungsformen zu kommen. Und dann tun sich sozusagen einfach andere Fragen auf, über die wir diskutieren. Und diese Diskussion kann man nicht darüber unterdrücken, wie man sozusagen die Diskussion, ich meine, um es noch eine Runde komplizierter zu machen, ich habe sozusagen mit der Analyse der Kommission, ich habe das in Vorbereitung ja gelesen, man bereitet sie ja vor und so, überhaupt kein Problem. Und es gibt sozusagen für mich emotional noch ein anderes Problem. Es gibt natürlich auch sowas wie einen instrumentellen Antisemitismusvorwurf. Und sozusagen nämlich darüber bestimmte Diskussionen über die Verortung von Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft nicht mehr zu besprechen. Dann zu sagen, okay, da sind so ein paar indonesische Knallköpfe, wir wissen ja, die sind Moslems, dann ist sowieso alles klar, Ende der Diskussion. Und so ist die Diskussion ja parallel auch gelaufen. Und wir befinden uns also in einem schwierigen Auseinandersetzungsfeld, wo man nicht sagen kann, sozusagen die Kritisierten instrumentalisieren nur den Rassismus, den es ja auch gibt. Es ist ja nicht so, dass es keinen anti-islamischen Rassismus in dieser Gesellschaft gibt. Das muss mir, also,
Da musste ich bitte jetzt grätschen. Also,
gerne.
wenn man zu Recht das Christentum kritisiert, alles Mögliche, Korruption, Kindesmissbrauch, die Rolle der Frau und so weiter, dann ist das auch nicht antichristlicher Rassismus, ja? Also man kritisiert nicht einen gläubigen Christen, sondern man kritisiert das Apparat Kirche und das Christentum, was die Kirche dann hat sozusagen repräsentiert. Ich möchte bitte auch wirklich nicht mehr dieses Wort antimuslimischer Rassismus hören, weil dadurch wird uns erschwert, die unter Islam und Trauma leiden, an Kritik an Islam auszuüben, ja, was auch berechtigt ist. Wir kritisieren nicht einen gläubigen Muslim, wir dürfen aber genauso wie man Christentum kritisiert, auch den Islam kritisieren in beschissenen patriarchalen Strukturen, die es dann halt vorgibt, ja? Also antimuslimischer Rassismus und Islamophobie, das sind Wörter, das sind wie nennt sich das? Ich komme gerade nicht auf den Begriff.
Kampfbegriffe
der Islamisten. Khomeini hat das Islamophobie auf der Welt gebracht, um jegliche Kritik an Islam, vor allem an die Frauenfeindlichkeit des Islams zu unterbinden. Also, ja, es gibt kein antimuslimischer Rassismus. Ich sage nicht, dass Muslime, die oder muslimisch gelesene Menschen, ich gehöre dazu, sie gehört dazu und so weiter, dass wir nicht rassistisch beleidigt werden, belästigt werden und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt Opfer von antimuslimischer Rassismus fühle, sondern von Rassismus insgesamt, ja, weil also ich kann mit diesem Begriff nicht umgehen. Islamkritik soll bitte erlaubt sein, ohne dass man antimuslimischer Rassist bezichtigt wird oder als Rassist bezichtigt wird. Ja?
Und das verstehe ich. Also ehrlich gesagt, das ist mit der Islamophobie, glaube ich, genauso wenig wie mit der Russophobie, die sozusagen in der Diskussion um den Kritik an den Angriffskrieg auf die Ukraine sozusagen von russischer Seite auch gern vorgetragen wird. Worauf ich aufmerksam machen will, ist, dass es die Art und Weise, wie auf die berechtigte Kritik an diesen Darstellungen vom Springer Verlag aufgeritten wurde, da ist mir schlecht geworden. Und wie soll ich das sagen? Das werfe ich weder den Leuten vor, die diese Kritik vorgebracht haben, sondern darauf hinzuweisen, dass es, und das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass dieses Beispiel auch dazu genutzt wurde, um sozusagen die Diskussion um Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft eigentlich für beendet zu erklären, sondern zu dem sogenannten schönen Wort des importierten Antisemitismus überzugehen. Und das macht unglaublich viele Diskussionen sehr schwierig. Genauso wie die Diskussion um Rassismus unter anderem auch dadurch schwierig sind, dass Rassismen eben nicht alle gleich sind. Dass sie in ihren Erscheinungsformen und auch in den betroffenen Personenkreisen nicht identisch sind. Wir uns in einem Diskussionsfeld befinden, wo sozusagen eine saubere analytische Kritik und eine öffentliche Polemik zugleich existieren. Und es unglaublich schwer wird, bei solchen Dingen dem sozusagen irgendwie nicht instrumentell zu begegnen. Also um es ehrlich zu sagen, letzten Sommer wollte die Welt ein Interview von mir deswegen. Und ich hatte keine Lust.
Weil du dich auf heute Abend vorbereiten musstest.
Weil ich mir diesen Gag für heute Abend aufheben wollte.
Na klar. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Frage stellen, weil, also sozusagen, ich verstehe das total, den Punkt, es könnte, aber du sagst ja auch selber, es gibt sozusagen, man erlebt oft einen positiven Rassismus, der könnte sich ja in Bezug auf sozusagen ein Bild vom Islam auch positiv in einer Romantisierung äußern, in einer Bedürfnisstruktur, also das könnte ja auch an diesem Punkt so gedacht werden, und das ist eigentlich für mich Teil des ganz großen Elefants im Raum nochmal, was eigentlich alle immer wieder auch angesprochen haben, nämlich die Instrumentalisierung, die meines Erachtens in zwei Richtungen geht. Nämlich einerseits, wie du sagst, ne, mit dem Springer, mit dem importierten Antisemitismus, und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, und ich finde, dass das viel zu wenig Kritik bekommen hat und viel zu wenig besprochen wurde, nämlich die ganze Documenta-Institution an sich, inklusive der Findungskommission, was nämlich die ja dann auch letztlich in einer vielleicht etwas verklausulierten Form auf eine Form des Imports abgestiegen sind. Nur, dass sie den sozusagen positiv ausdeuten oder sagen, das kommt aus dem globalen Süden oder aus einem anderen Kontext, wir müssen dem einen anderen Raum zusprechen, und letztlich wird sich sozusagen von den eigenen Bildern, die man kennt, so künstlich davor die Augen verschlossen, man sagt, das sehen wir gar nicht mehr plötzlich, wir wissen gar nicht mehr, was der sozialistische Realismus ist, alles vergessen, denn das kommt aus einem anderen Kontext, und dafür muss man jetzt sozusagen Räume schaffen und holt sich aber eigentlich etwas eventuell da zurück, und vielleicht könnt ihr als jetzt Experten zu dem Thema auch nochmal auf diese Zwischenfigur, also sozusagen, nämlich was ist denn eigentlich das in Deutschland das Bedürfnis? Warum wird denn auf diese Art und Weise darüber diskutiert? Warum reagiert Frau Schormann so? Warum gibt es solche Stellungnahmen von der Findungskommission, wo man eigentlich sagt, wir sind aber total stolz darauf und eigentlich finden wir das ganz toll und so weiter und so fort. Also was ist denn die Rolle eigentlich?
Danke für die kurze Frage. Ja. Hamidi.
Also es gibt auf meiner Box, die da draußen steht, ist ein Satz, es wird nicht zu Antisemitismus kommen, oder es kommt nicht zu Antisemitismus, der dann halt irgendwie vor der Documenta, als es dann halt schon bekannt war, dass es dazu kommen könnte, weil Menschen darauf hingewiesen haben. Es kommt nicht zu Antisemitismus, ist das Neue, wir haben es nicht gewusst. Es war klar, dass es dazu kommt. Und trotzdem haben sie alle das versucht erstmal zu vertuschen. Und als es dann nicht mehr zu vertuschen war, haben sie das alle mit unglaublichen kulturrelativistischen Argumenten, das dann halt rechtzufertigen versucht und zu einer Aufklärung war eigentlich niemand bereit und was ich dann halt am Ende und bis dann halt zu HFBK, da komme ich später dazu, ganz, ganz schlimm fand, ist, dass niemand von den Verantwortlichen, nicht vom Frau Roth, also Kultusministerium, die das Ganze finanziert, nicht vom Land Hessen, nicht vom Kassel, nicht von der Dokumenta, niemand hat dann, nachdem es irgendwie ganz klar und deutlich war und es dann nicht mehr zur Diskussion stand, es ist antisemitisch, es sind antisemitische Motive, es ist nicht mehr zu bestreiten war, hat niemand die Verantwortung übernommen, hat niemand gesagt, ich in meiner Position habe da Fehler begangen und nehme jetzt die Verantwortung und trete zurück und echt entschuldige mich. So, das hat niemand gemacht. Und das ist dann für mich auch eigentlich unverständlich. Und vielleicht kann das einer von euch mir irgendwie erklären, was da eigentlich passiert ist. Das ist so,
Ja, Frau Schaumann ist ja zurückgetreten. Auf jeden Fall. Und damit war das aber für die anderen, da war sozusagen der Scapegoat also gefunden und tatsächlich. Ich finde das eine wahnsinnig komplizierte Frage, weil wir natürlich die ganze Verwerfung von eben nicht stattgefundener Entnazifizierung, eine Kolonialgeschichte, die verdrängt ist und natürlich wie alles Verdrängte unterschiedlich zurückkehrt, eine Rolle spielt. Der ganze, ich habe auf der Dokumenta mich an total diese, die hieß ja früher in den 80er Jahren, in meiner Jugend so Dritte Weltläden erinnert, also an diese ganze, also auch vom Publikum ganz stark, so die ganze, also waren sehr viele ältere Leute, wo ich dachte, okay, das hat sich wie so ein Nukleus erhalten, also genau so ein positiver Bezug auf was damals eben Dritte Welt oder Trikont hieß und mit dem man sich aber so identifiziert hat, genau aus so einem schlechten Gewissen des, oh, wir haben ja als Deutsche auch so viel Verbrechen gemacht, da müssen wir jetzt besonders eintreten für und genau so ein Repräsentationsmoment, aber dann lässt sich aber mit der eigenen Geschichte doch wieder nicht beschäftigt oder nochmal guckt, was war in meiner Familiengeschichte los und hat eigentlich mein Großvater auch Leute umgebracht und Juden umgebracht, weiß ich gar nicht so genau, aber das ist ja wirklich schlimm, was die Israelis gerade machen. Also dieses Ganze, und da kommt dann, finde ich, das fand ich eigentlich mit das Deprimierendste, dieses, das muss man doch sagen dürfen. Also da gibt es vielleicht auch hier große Expertise im Raum nochmal für auch Interpretation, weil ich glaube, das ist natürlich eine Debatte, wo stehen wir hier ideologisch mit in Deutschland und was ist da sozusagen, was sind da überhaupt emanzipatorische Perspektiven?
Also mein Eindruck war auch ganz stark, dass es sich um eine Wiederkehr handelte, sozusagen um den Wunsch sozusagen der Herstellung von Eindeutigkeit, die sozusagen, und das ist auch nicht das erste Mal, sozusagen die Trikon-Debatte war in den 80er Jahren, die ich ja sozusagen nur noch so als Nachhall im Westberlin der frühen 90er Jahre kennengelernt habe. Aber dass es sozusagen darum geht, wieder eine Disposition in der Welt herzustellen, die einem selbst Eindeutigkeit gibt, sozusagen auf der richtigen Seite zu stehen, um dann aber auch bestimmte Dinge einfach tun oder sagen zu können. Und das ist deswegen so fatal, weil das ist die Debatte, die die AfD in Ostdeutschland führt. Also es gibt sozusagen keine getrennten Kontexte. Die wir müssten über solche Dinge wieder reden wollen, ist das sozusagen die Hauptargumentationsfigur, die dann aber interessanterweise zum Verbot von Theaterstücken führen soll. Dass Bands irgendwo nicht auftreten sollen. Wie hieß diese Mecklenburger Band? Ja, genau. Die nicht im Fernsehen auftreten, was ja auch nicht stattgefunden hat. Das ist sozusagen so eine... deshalb glaube ich auch nicht, dass es sozusagen sich um sowas wie eine Blindheit gehandelt hat, sondern dass es... ich versuche irgendwie ein vorsichtiges Wort zu finden, mir fällt aber kein... dass es gewollt war.
Um Antisemitismus wieder salonfähig zu machen.
Nicht mal das, sondern das auch, das sozusagen das nicht mehr, sondern sozusagen in einer Weise, die sowohl die Antisemitismusdebatte als auch die Rassismusdebatte als auch die Kolonialismusdebatte haben ja bestimmten kulturellen Trägern, bei denen durchaus Verunsicherungen ausgelöst, sie haben nicht mehr den Eindruck, dass sie sozusagen zu den besseren Menschen gehören. Und dann sozusagen wieder zu so einer Konstruktion zu kommen, weil es in der Welt so viel Schreckliches gibt, können wir jetzt auch wieder die Sachen hervorbringen, die wir früher auch schon gesagt haben, schien mir eher Absicht zu sein als ein Zufall oder ein Fehler. Also diese die genau kulminiert in diesem Satz, das muss man doch jetzt wieder sagen können.
Und es gab noch eine zweite Sache, die eigentlich parallel lief, nämlich dass die Aufklärung, die die Documenta zum Beispiel selber über ihre Geschichte hätte leisten können, dass die eigentlich extern parallel erfolgte und von der Documenta weder gewollt noch praktisch gemacht wurde und auch nicht von den von den Documenta-Verantwortlichen, von den Kuratoren und so weiter, aber natürlich vor allen Dingen von der Documenta GmbH, die sich damit gar nicht beschäftigt hat. Und das ist sozusagen vielleicht ein ziemliches Problem quasi, wenn man auch über Verantwortung spricht innerhalb von Kollektiven oder wo sich diese Verantwortung auflösen kann oder vielleicht ins Hintertreffen gerät, wenn man sich im Kollektiv verstecken kann. Das waren ja so Argumente, aber gleichzeitig quasi getragen von einer Dachorganisation, die keinerlei Verantwortung empfindet, wenn es um die eigene Aufarbeitung geht. Ich spreche da diese Sache um Haftmann an und die erste Documenta, was wir eigentlich nur wissen, weil es eine große Ausstellung im Deutschen Historischen Museum gab und weil es Forschung am Documenta-Institut gab. Also das ist vielleicht noch wichtig für diesen Kontext.
Ich würde nochmal anschließen an dieser Stelle.
Können Sie kurz sagen, wer Sie sind?
Achso, Werner Pomrehn, FSK auch und anderes. Ich würde an dieser Stelle nochmal, wo die institutionelle Verantwortung eine Rolle spielt, auch nochmal über die HFBK ein paar Sätze hören wollen.
Genau, also am 12. Oktober war die Semestereröffnung in der HFBK und einige Tage vorher wurde bekannt, dass Hatunu und Afisani, zwei Menschen von dem Grand-Cooper-Kollektiv, die das Kuratorium bei der Documenta hatten, und die beiden auch, die das BDS-Brief Against Apartheid auch unterzeichnet hatten, dass die dann eben bei der HFBK als Gastprofessoren anfangen werden. Also um HFBK tat es mir auch wirklich, wirklich sehr leid. Das ist eine Universität, eine öffentliche Universität, wo junge Menschen dort als Künstler, also als KünstlerInnen dann halt sich entwickeln wollen erst, junge Menschen, die dann auch natürlich sich mit Themen wie Kunstfreiheit dann auch befassen sollen und mussten und dann halt auch immer dann halt gucken müssen, was ist Kunstfreiheit und wo überschreite ich eine Grenze, eine rote Linie sozusagen. Und Antisemitismus ist eine rote Linie. Natürlich war die Frage, wie kommt HFBK dazu, diesen Schritt zu gehen und die dann einzustellen. Man muss wissen, dass die Einstellung ein halbes Jahr bevor Documenta überhaupt stattgefunden hat, wurden Verträge schon unterschrieben. Im Januar, bevor dann halt die ganzen Debatten über BDS-Verbindungen und Antisemitismus überhaupt aufgekommen ist, hatten die schon Verträge unterschrieben.
Die Frage war ja auch ein bisschen nach der Reaktion der HFBK auf eure Kritik. Also vielleicht ist das auch nochmal interessant zu wissen, was haben sie euren diversen Aktionen entgegnet? Was waren die Argumente?
Also ich komme jetzt noch einmal zu der Semestereröffnung. Da war das dann so, dass ich Flyer verteilt habe und auf dem Flyer stand dann auch eben unter anderem die BDS-Verbindung beziehungsweise die Unterzeichnung. Wir haben gestört, aber wir sind nicht rausgeschmissen worden. Das war so ein ganz merkwürdiges, eine ganz merkwürdige Stimmung und eine ganz merkwürdige, extrem freundlich zu uns, ja. Also, hätte ich eine Veranstaltung, hätte ich die ganzen Störer sofort rausgeschmissen. Aber das haben sie sich echt nicht getraut, so zu
sagen. Alle sind auch ganz ruhig
ja,
hier im Raum.
Ja, also. Ja, also so nach dem Motto, können Sie bitte warten, Sie können Ihre Fragen später stellen oder setzen Sie sich hin oder Sie können Ihre Flyer später verteilen, nichts. Ne? Sie haben uns machen lassen, dazwischenreden lassen, Flyer verteilen lassen, gar nicht, weil sie einfach total freundlich zu den Kritikern waren sozusagen und immer wieder das Gespräch angeboten haben. Das Zweite war, dass nachdem die Veranstaltung abgebrochen wurde, dann tatsächlich eine HFBK-Mitarbeiterin zu mir gekommen ist und gefragt hat, was ist denn so schlimm daran, diesen BDF-Brief unterzeichnet zu haben? Das ist doch irgendwie völlig berechtigt. So. Dann ein Gespräch mit einer Studentin. Wir sprechen drei Sätze miteinander und zack kommt nach dem dritten Satz Palästinenser. So, und das ist dann halt für mich so ein Punkt, wo ich dann sage, frage ich sie jetzt, ob sie Somaya Farhat Nasser kennt, ja? Wurde sie wahrscheinlich allen, ja, ich kenne eine Somaya, das war die Haushaltshilfe für meine Mutter, so, und ich musste dann daraufhin antworten, Charlotte, nein. Sie hat die Frauenfriedensbewegung, eine palästinensische Frauenfriedensbewegung gegründet und sie wird ständig verhaftet und zwar, sie sitzt nicht in Israel im Gefängnis, sondern in Palästina. Unter anderem, weil sie ja vor Friedensbewegung oder vor Frieden ja auch mit israelischen Frauen zusammenarbeitet. Also diese Studentin, die mir sagt, dann denke ich, ja gut, dann lass uns über PalästinenserInnen reden, lass uns über palästinensische FriedensaktivistInnen reden, über QueeraktivistInnen, über Frauen, über AnwältInnen, über JournalistInnen, die einfach verschwinden. Lass uns mal darüber reden, ja. Und wie kommst du jetzt darauf? Weil es ist dann halt immer wieder das Gleiche, dass ich dann halt feststelle, sie interessieren sich nicht im Endeffekt für die PalästinenserInnen sondern sie interessieren sich nur davor oder sie benutzen, instrumentalisieren da wiederum diese Menschen, wenn es gegen Israel ist.
So. Okay, danke, dass du nochmal diesen Punkt gemacht hast.
Ja.
Vielleicht gibt es auch noch irgendjemand, also jetzt nicht jemand, der Charlotte heißt, aber jemand, der noch etwas sagen möchte oder fragen.
Ja, ich bin Lukas und ich studiere Kulturwissenschaften und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil das jetzt ja auch ein bisschen aufkam, dass die Debatte einfach so schlecht sei. Also sowohl die Antisemitismusdebatte beziehungsweise auch die Antirassismusdebatte, wie wir denn dahin kämen, dass die besser wird.
Mein Name ist Maike Bold und es ist eher so eine Anregung und nochmal vielleicht Rückführung zu dem Kollektivitätsding. Also was mich aufgeregt hat an der Dokumenta-Sache und an vielen anderen Sachen, Antisemitismus ist super billig. Also es ist eine super billige Variante, sich irgendwie als weltgewandt zu zeigen und globalen Anschluss zu finden. Man muss hier vielleicht zurücktreten, aber ich glaube nicht, dass man im weiteren Karriereverlauf wirklich Probleme bekommt. Zu Lasten aller Gruppen, die jetzt schon genannt wurden. Ne? Seien das irgendwie die KünstlerInnen-Kollektive, die dem globalen Süden zugeordnet werden oder Jüdinnen und Juden sowieso. Und ich finde ganz interessant die Überlegung, wenn eine deutsche Institution und deutsche Akteure so stark die Nähe suchen zu, ja, jetzt kam gerade der Begriff der Subalternen, ist es ja vielleicht auch wieder ein ganz netter Weg, einfach sich mit der eigenen Täterinnenschaft nicht zu beschäftigen. Und es gibt ja auch so eine historische Kontinuität, sich auf die Seite, also man wollte immer lieber Widerständler oder irgendwie identifizierend mit Juden, Jüdinnen sein. Und jetzt sind es halt andere. Und das ist vielleicht, wäre jetzt eine Anregung, das in die Richtung auch weiterzuführen im Laufe der Veranstaltungen, die noch folgen. So.
Also mein Name ist Nora Sternfeld. Ich bin Professorin an der HFBK in Hamburg und ich war davor in der im Dokumenta-Institut oder Dokumenta-Professorin eigentlich, weil das Dokumenta-Institut gibt's ja noch nicht in Kassel. Ja, also ich war in Kassel, war mir sehr wichtig, bin ich nicht müde geworden, sobald Mirl Redmann die Arbeit gemacht hat, die seit Jahrzehnten vielleicht viele einfach, wenn sie gemacht haben, wieder in die Schublade zu legen. Die Geschichte von Werner Haftmann als Kriegsverbrecher, als Nazi und Kriegsverbrecher aufzuarbeiten und die dann auch öffentlich zu machen. Die Arbeit hat Mirl Redmann gemacht, ich nicht, aber als es am Tisch lag, wollten wir es öffentlich machen. Niemand wollte es hören. Und in dem Sinn ist es auch tatsächlich so, dass diese Institution Dokumenta der Verantwortung, ihre eigene Geschichte, die sich ja so gerne sonst, was das Archiv betrifft, das diese Institution verwaltet, feiert, auch tatsächlich aufzuarbeiten und Verantwortung dafür zu übernehmen. Meine Position dort ich konnte dort nicht bleiben, weil niemand hören wollte, dass ich darauf insistiert habe, über den in diese Institution eingeschriebenen Antisemitismus zu sprechen. Meine Position wird aber hier auch nicht gehört, weil es mir sehr wichtig ist, als Professorin an der HFBK Hamburg, Antisemitismus und Rassismus tatsächlich zusammen zu thematisieren und zu bekämpfen. Und mir ist Antisemitismus in Deutschland mein ganzes Leben begegnet, in Österreich auch, wo ich ja herkomme. Und ich kenne den institutionellen Antisemitismus in den NS-Nachfolgestaaten tatsächlich sehr gut. Wir werden bald möglicherweise in Österreich einen Kanzlerkickel haben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich der Antisemitismus in Vernichtung mündet. Also ich kann das total verstehen. Aber es gibt wenn ich mit niemandem mehr sprechen würde, der mir in meinem Leben mit Antisemitismus begegnet ist, würde ich mit fast niemandem in meinem Umfeld seit meiner Jugend mehr sprechen. Weil das tatsächlich zu meinem Alltag gehört, zu meiner Kindheit, zu meinem Kindergarten, zu meiner Familie, zu meinen Institutionen, in denen ich gearbeitet habe, bis hin zu Kassel. Und in diesem Sinne finde ich nicht, dass ein Gespräch aufhört, wenn mir Antisemitismus begegnet, sondern dass das ein Moment der Auseinandersetzung ist, der mir wichtig ist. Und ich begegne einer Institution in der HFBK Hamburg, wo diese Auseinandersetzung tatsächlich stattfindet. Was ich aber auch bemerke, ist, dass meine Position in einer sehr stark antagonistisch aufgeladenen Situation nicht existieren darf. Also jemand, der sagt, ich bin Teil der HFBK, ich werde nicht müde werden, immer über Antisemitismus zu sprechen und es einfach auch mit jedem zu machen und weiterzumachen, passt nicht so gut ins Bild, habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache es halt heute hier wieder und ich will es auch weitermachen. Ich bekomme auch anonyme Briefe, muss ich leider sagen, von Aktivistinnen gegen die HFBK. 10 Seiten, die mir was über die Geschichte des Antisemitismus erzählen, die mein Forschungsgebiet seit über 20 Jahren sind. Und natürlich ist es nicht angenehm, diesen Brief vor mir zu haben, obwohl er mir nichts Neues sagt. Es tut mir leid, dass es so ist. Und ich wünschte, wir könnten gemeinsam und auch ernsthaft und ohne abzurücken gegen Antisemitismus und Rassismus denken, arbeiten und auftreten.
Aber denken Sie...
Darf ich dazu einen Satz sagen? Weil mir ist das sehr wichtig, um das auch nochmal zu betonen, mir ist das wirklich sehr wichtig, weil zum einen möchte ich sagen, dass wir als Forum immer auch das Gespräch mit Nora Sternfeld gesucht haben und sie interviewt haben. Und dazu möchte ich auch sagen, und das sozusagen auch als eine Form der Solidarität jetzt mit Noras Position, dass auch ich von Nora in die HFBK eingeladen wurde und auch ich das gerne mache und ich das auch sehr schätze, dieses Gespräch zu finden. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich denke auch, dass sozusagen diese Gespräche sehr wichtig sind. Gleichzeitig gilt das natürlich für alle Anwesenden. Aber das ist mir sozusagen einfach, ich möchte das so sagen, dass diese ambivalenten Positionen oder diese Positionierung, die mir nicht gänzlich unbekannt ist, die du gerade beschrieben hast, dass sie natürlich einen unheimlich großen Druck auch ausübt, vielleicht auch in Form des Repräsentationsdrucks oder was auch immer. Und deshalb war mir das vorhin auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass es hier natürlich eine ganz große Ebene auch gibt, die sich auf sozusagen in Form von Instrumentalisierung ausübt. Und ich möchte das auch immer wieder zurückführen darauf, dass eben gerade auch in Deutschland das nicht einfach nur ein Austragungsort ist, sondern es auch in Deutschland Motivationen gibt, und die sich sozusagen auf die Biografien oder auch auf die Geschichte dieses Landes zurückführen lässt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir hier sozusagen viele verschiedene Leute das Gespräch suchen, und ich das Gefühl habe, dass viele, die das Gespräch suchen sollten, es eben genau nicht suchen.
Ich habe das nicht verstanden, war mir nicht plausibel, wieso, um über Antisemitismus zu sprechen, gerade in der HFBK, und das zum Thema zu machen und dagegen anzugehen, wieso stellt man denn davor Antisemiten ein, um das zu machen? Also das habe ich nicht verstanden, und vielleicht kannst du mir das erklären.
Also ich sage jetzt einfach du. Danke, okay? Finde ja. Ich gut. Ich finde die Frage gut, und ich finde sie, also ich möchte versuchen, auf sie zu antworten. Die, also Iswanto Hatono und Reza Afisina, die eben zu Juan Krupa gehören, sind Gastprofessoren an der HFBK, nicht weil sie Antisemiten sind, sondern weil sie für viele Leute eine wichtige Arbeit im Kunstfeld machen. Und jetzt könnte man sagen, Antisemiten dürfen auch keine Professoren werden, wenn sie eine wichtige Arbeit im Kunstfeld machen. Ich kann das nachvollziehen, aber hier auch nochmal. Ich habe Jus studiert am Beginn meines Lebens. Mir wurde gesagt, dass es für mich besser ist, zu Prüfungen zu gehen mit jemandem, der nicht so einen Namen hat wie ich. Dann hätte ich mehr die Chance, dahin zu gehen. Die Leute haben ihre Jobs nicht verloren. Antisemiten sind Professoren in Österreich an ganz vielen Stellen. Mir ist in meiner Arbeit von Kuratoren und Kuratorinnen sehr deutlich Antisemitisches gesagt worden in meinem Leben. Sie haben ihre Jobs nicht verloren. Und ich bin dazu übergegangen, nicht müde zu werden, Leute zu konfrontieren. Jetzt kann man mir sagen, Antisemiten sind nicht überzeugbar. Aber ich würde sagen, nicht jeder Antisemitismus kommt von einem Antisemiten, einer Antisemitin. Und ich habe es auch, mir ist Antisemitismus auch begegnet in Kontexten, wo es Sinn gemacht hat, sich auseinanderzusetzen, nicht aufzuhören zu streiten, weiterzumachen. Und es gibt Kontexte, wo es einfach klar ist, dass das nicht gemacht werden soll. Diesen Unterschied zu machen ist für mich wichtig. Und für mich handelt es sich bei Juan Krupa nicht um den Fall von einem Antisemitismus, der in tiefer Überzeugung keine weiteren Worte braucht, sondern es handelt sich um eine notwendige Auseinandersetzung, die wir führen müssen, an der wir nicht vorbeikommen und wo ich weder super optimistisch bin noch aufgebe. Das ist für mich schon wichtig. Und dieser Unterschied ist mir auch wichtig, weil eben, wie gesagt, sonst würde ich sehr viele Leute aus der Verantwortung nehmen, die strukturellen Antisemitismus täglich leben und sehr viele gute Jobs in dieser Gesellschaft haben.
Möchte jemand noch darauf kurz reagieren? Darauf nicht, okay.
Bin einigermaßen.
Aber jetzt nicht so ganz off-topic.
Nein, ja. Da waren ja noch zwei andere Fragen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es möglich ist, in einer Welt mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen eine Auseinandersetzung ohne Instrumentalisierung zu führen. Also das ist irgendwie so eine ideale Welt, die ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ich kann das Bedürfnis sehr gut verstehen, sozusagen von der Konfliktheftigkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen sich irgendwie auch freisprechen zu können. Es ist nur so, dass es nicht funktioniert. Also dass man sagt, okay, lasst uns mal alle darüber reden, als ob es den Holocaust in Deutschland nicht gegeben hätte. Also das Bedürfnis kann ich verstehen. Die Konsequenzen, die sich aus so einer Überlegung ergeben, sind nur fatal. Und so ähnlich ist es mit der Frage, wenn wir über Kolonialismus oder Rassismus reden, ich könnte mir gerne vorstellen, lass uns einfach begegnen wie ganz normale Menschen. Aber um immer ganz klar zu sagen, meine Lebenserfahrung sagt, danach kommt in aller Regel ziemlicher Dreck. Und man muss dann auch mal sagen können, das ist Dreck. Die Verhältnisse sind nicht so, dass wir sozusagen aus unserer Lebenswirklichkeit einfach mit einer guten Absicht aussteigen könnten. Und das wäre sozusagen der Punkt, um wieder zur Documenta wieder zurückzukommen. Nur darüber zu reden, dass es tatsächlich in dieser Welt schwierige Ausbeutungsverhältnisse gibt, rechtfertigt nichts an der, was eigentlich ein Verstoß gegen Artikel 1 des Grundgesetzes ist.
Menschenfeindlichkeit gehört bekämpft. Menschenrechte sind universell. Und es ist egal, ob das aus dem globalen Norden oder aus dem globalen Süden kommt.
Ja, Patrice, ich hoffe, es ist nicht immer so, dass wenn Menschen zusammenkommen, dass dann Scheiße bei rauskommt. Also, oder Dreck. Ja, wenn es jetzt wirklich keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit, an die Bar zu gehen, zu sagen, ah, darüber haben sie nicht gesprochen. Und es ist die Zeit, nochmal allen zu applaudieren. Applaus